Ich habe gehört, dass es eine Meinungsumfrage in USA gegeben hat, unter Christen, die regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Und die Frage war, was wünschen Sie sich, dass dein Pastor predigen würde? Aus welchem Buch der Bibel? Die Mehrheit haben geantwortet, aus der Offenbarung. Zur gleichen Zeit hat die gleiche Organisation eine Meinungsumfrage an Pastoren gemacht. War clever, zur gleichen Zeit. Und sie haben gefragt, welches Buch der Bibel machen Sie ungern, oder aus welchem Buch der Bibel, machen Sie ungern Auslegungspredigten? Die Antwort war die Offenbarung. Ich habe bereits euch gesagt, dass als ich in der 6. Klasse war, nicht mal 12 Jahre alt und nicht mal ein Jahr alt im Herrn, da war das Thema für 13 Wochen die Offenbarung. Das haben wir sehr gern gemacht, wir Schüler in der Sonntagsschule-Klasse. Und zum Schluss habe ich die Offenbarung grob verstanden. Es war nicht verwirrend und ich war sehr erfreut, das tun zu können. Und jetzt, über 50 Jahre später, zum ersten Mal in meinem Dienst predige ich durch die Offenbarung durch. Eigentlich bin ich wie die meisten Pastoren. Aber viele in der Gemeinde haben mich gefragt, ob ich das tun könnte. Und deswegen machen wir das. Und das ist Gottes Wort. Und wir werden herausfinden, warum es so wohltuend für eine Gemeinde sein wird, dieses Buch auszulegen im Gottesdienst. Ich habe eine Folie jetzt und auf dieser Folie habe ich gewissen Tipps für uns, für diese Predigtserie. Also erstens, bringe deine Bibel und einen Stift mit. Manchmal kommen Geschwister zum Gottesdienst hin, und es ist ihre Gewohnheit, keine Bibel mitzubringen. Also mach das in dieser Zeit deine Gewohnheit, wenn du Mitglied bist, okay, deine Bibel mitzubringen. Und manche haben dann etwas auf ihr Handy. Okay, kannst du auch machen. Der Nachteil von Handy, ich meine, du kannst sehr schnell Dinge tun mit deinem Handy und ein Bibelprogramm darauf. Das ist sehr vorteilig. Nachteilig ist, du weißt nicht, ist das im Alten Testament oder im Neuen Testament? Kannst du nicht bemerken. Ist das vor der Sintflut oder nach der Sintflut? Ist etwas schwierig, okay? Ist das, als Jesus lebte, oder ist es nachher? Ist etwas schwierig, wenn du eine Bibel auf dein Handy hast. Aber das ist okay, wenn du das kurz durchblicken kannst. Mach's halt. Und das ist wirklich völlig in Ordnung. Aber wenn du anfängst, im Internet zu schauen, okay, dann hast du Sinn der Sache verpasst. Nummer 2. Bete für die Predigt vorher und auch für dein Herz, dass du bereit wirst zu hören, was Gott dir sagen will. Denn bei jeder Predigt hat Gott etwas vor aus seinem Wort, dich und mich anzusprechen, nicht nur Informationen zu geben. Drittens, für alle 4. bis 10. Klässler, die die Offenbarung bis zum 4. März durchgelesen haben, wird es eine Belohnung geben. 4. bis 10. Klasse, okay? Es wird eine Belohnung geben, wenn du das ganze Buch durchgelesen hast. Gar nicht schwer, das ist 6 Wochen, okay? Und das sind nur 22 Kapitel, das ist weniger als ein Kapitel am Tag. Ja, und dann letztens, ich habe einen Vorschlag. Ich gebe einen Vorschlag, okay? Das ist kein Text. Unser Text ist die Bibel. Aber ich habe einen Vorschlag, die Offenbarung verstehen von Charles Ryrie. Charles Ryrie war ein Mann, der wirklich sehr guter Gelehrte war. Aber es war sein Ziel, Christen, durchschnittlichen Christen zu lehren. Die Bibel so klar und einfach auszulegen, dass der Christ im Durchschnitt Bibellehre verstehen kann. Und er hat so etwas auch für das Buch Offenbarung geschrieben, kann es empfehlen. Und wahrscheinlich irgendwann mal wird er etwas schreiben und ich werde etwas anderes sagen, okay, bitte keine Debatte machen, okay. Wir lassen es so, es gibt unterschiedliche Meinungen und vielleicht werde ich etwas übersehen, das er klar gemacht hat. Deswegen gibt es so ein Buch, dass du mehr lernen kannst, als was Jeff dir lehren kann. Danke. Die Kirchenväter erzählen uns, dass der Apostel Johannes ungefähr 65 nach Christus nach Kleinasien aus Jerusalem umgezogen ist, um dort den Herrn zu dienen und die Gemeinden zu betreuen. Nicht vergessen, bis zu dieser Zeit war Paulus wahrscheinlich wieder zum zweiten Mal im Gefängnis oder in Gefangenschaft. Und wir lesen den Hebräerbrief, dass sogar Timotheus, der eine lange Zeit in Ephesus verbracht hat, im Gefängnis war. Und Johannes, der kommt nach Kleinasien, betreut Gemeinden und in den folgenden 30 Jahren ist er dort in Kleinasien sehr bekannt geworden. So sagen uns die Kirchenväter. Domitian, der Kaiser Roms, zwischen 81 und 96 nach Christus hat einen Erlass herausgegeben, dass alle ihn als Götter ehren sollen. Die Christen haben das selbstverständlich nicht getan und deswegen sind sie verfolgt worden. Ihre Leiter vor allem wurden verschleppt zum Gefängnis. Manche wurden getötet, manche grausam getötet. Kann man lesen. Und Johannes wurde ins Exil gebracht auf dem Insel Patmos. Und das war ungefähr 150 bis 200 Kilometer per Schiff von Ephesus entfernt. Verfolgung, wir können darüber lesen in Kapitel 2, wir lesen von dem, was in Smyrna geschehen ist, eine von diesen Gemeinden. Und wir lesen in Kapitel 2 von Offenbarung über einen treuen Zeuge, Antipas, ein Diener, der getötet wurde. Die Kirchenväter sagen uns, auf grausame Weise getötet. Sicherlich haben die Gemeinden in Kleinasien gedacht, jetzt ist Verfolgung. Unsere Leiter werden getötet, sie werden verhaftet. Und der letzte Apostel, nicht vergessen, der allerletzte Apostel, Johannes, ist jetzt ins Exil geschafft. Was wird mit uns geschehen? Was sollen wir tun? In der Zeit der Reformation wurden vor allem die taufgesinnten Gemeinden verfolgt. Menschen wurden verhaftet, sie wurden ins Gefängnis gebracht, sie wurden umgebracht. hingerichtet in der Zeit der Reformation hier in Deutschland. Wir vergessen auch, dass vor 70 Jahren viele Christen von der Nazi-Regierung verfolgt und getötet wurden, Christen. Das Ziel Hitlers, ich habe ein interessantes Buch von einem Gelehrten gelesen, ein wiedergeborener Christ, über Hitlers Religion. Und er zitiert aus Dokumenten von Hitler. Und er zeigt in diesem Buch, dass Hitlers Ziel war, zuerst die Juden zu vernichten und danach die Christen. Angela Merkel hat gesagt, dass das Christentum weltweit die meistverfolgte Religion ist. Sie wurde dafür heftig kritisiert, aber sie hat recht gehabt, als sie das sagte. Neulich hat Open Doors, die Organisation Open Doors, das war in den letzten Tagen, haben sie herausgebracht, ihre Umfassung von dem oder Zusammenfassung von Verfolgung weltweit gegen Christen. Jahr für Jahr tun sie das und heuer haben sie uns gesagt, über 200 Millionen Christen werden weltweit verfolgt. 200 Millionen. Die meisten arg verfolgt. Wir hören neulich von Hollywood-Stars, die sich sehr stark gegen sexuelle Belästigung geäußert haben. Und das ist ein Problem, sexuelle Belästigung, besonders auf Frauen in der Arbeit, was auch hier in Deutschland geschieht, es ist ein Problem. Ihr Frauen, ihr sollt dankbar sein für die Männer in dieser Gemeinde, die eine andere Denkweise haben, andere Werte haben, die sie dazu bringen, Frauen zu respektieren. Es ist ein Problem in der Wirtschaft hier in Deutschland. Aber wenn Hollywood das so vorbringt und spricht über sich selbst, wie sie sich stark gemacht haben und stark machen, das ist Heuchelei. Denn viele von denen haben das praktiziert, zwar viele, aber umso mehr haben das, was geschehen ist, vertuscht, jahrzehntelang. Die Medien sind zu einem Punkt in diesem Übel fast taubstumm geworden. Und das hat mit diesem zu tun. Open Doors erzählt uns, dass jährlich im Durchschnitt weltweit über 2200 Mädchen vergewaltigt, zwangsverheiratet und danach als Sklaven verkauft werden, nur weil sie und ihre Familien Christen sind. Du hörst davon nur von Organisationen wie Open Doors. Und sie sagen, das ist höchstwahrscheinlich. Und sie arbeiten mit Statistiken, mit echten Berichten. Sie sagen, höchstwahrscheinlich ist es nur ein Bruchteil von dem, was geschieht. Und in Europa verschwinden christliche Werte. Menschen, die dazu stehen, werden heftig kritisiert und manchmal dafür bestraft, weil sie dazu stehen. Wir haben es in Deutschland gut, aber wir sollen auch verstehen, es wird für uns rauer werden. Letzte Woche gab es einen Sprecher beim Pirkheimer Haus zu einem vollen Publikum, war ehemaliger Islamist und Terrorist, der sich geändert hat, nachdem er nach Deutschland gekommen ist. Und jetzt spricht er über das ganze Problem. Und er macht viele Feinde, aber dieses, was er gesagt hat, hat mich wirklich hellhörig gemacht. In der Zeitung wird er zitiert: Wenn ich denke, wie zaghaft und mutlos die Gesellschaft auf solchen Dingen reagiert und ihre Werte so zaghaft und mutlos verteidigt, da kriege ich Angst. Was soll man denken? Was kann ein Christ tun? Ich hoffe, dass wir verstehen jetzt, dass wir eine Verbindung von Offenbarung, Kapitel 1, bis heute machen können. Ich hoffe, dass wir den Bogen gemacht haben. Es ist genauso jetzt wie damals. Was soll man tun in solch einer Zeit? Was soll man denken? Es ist faszinierend, dass man merken kann in diesem Buch, was für Interesse Jesus an seiner Gemeinde hat und wie involviert er damals war und ist. Gerade als es Verfolgung, Angst und Sorgen, als sie eskaliert haben, als es keine Antwort auf dringende Fragen gab, sprach Jesus. Er sandte die Gemeinde einen ganz langen Brief durch Johannes. Und das nennen wir die Offenbarung Jesu Christi. Das ist der Titel des Buchs. Du findest in wenigen Büchern im Neuen Testament, dass der Titel da steht. Hier in der Offenbarung findest du den Titel drin. Die Offenbarung Jesu Christi. Kein Buch der Bibel ehrt Jesus Christus so sehr, wie dieses Buch ihn ehrt. Damals hatten sie Fragen über die Zukunft, heute haben wir Fragen über die Zukunft. Und es gibt Dinge, die Menschen tun, wenn sie von der Zukunft wissen wollen. Sie gehen zu Experten. Was wird geschehen? Ob das in der Wirtschaft ist, ob das in der Wissenschaft ist, ob das in der Psychologie ist, je nachdem, sie gehen zu den Experten. Was wird geschehen? Oder noch mehr gehen zu Sterndeutern. Manche wollen sprechen mit den Totengeistern. Manche suchen an Worte aus Träumen zu finden. Wenn wir wirklich über die Zukunft verstehen wollen, wo wollen wir hin? Zu Jesus Christus. Zu hören, was er zu sagen hat. Und wir werden auch heute Morgen verstehen, warum man auf ihn vor allem zuhören soll. Wenn die Verfolgung kommt, wenn die Ablehnung kommt, wenn die Angst kommt, dann sollst du deinen Blick zu Jesus richten. Dann sollst du deine Gedanken auf Jesus richten. Dann sollst du dein Herz auf Jesus richten. Und wenn wir all das, was ich heute sagen möchte, in einem Satz umfassend sprechen wollen, dann ist es dieses: Wir wollen zu Jesus Christus hinschauen. Das ist es. Wir wollen zu Jesus Christus hinschauen. Das ist die Idee von der Offenbarung. Ich möchte euch eine Gliederung für die Offenbarung geben. Und das wollen wir hier sehen. Und du findest diese Gliederung in diesem Buch selbst, in Kapitel 1 und Vers 19. Und das werden wir nächste Woche mehr ansprechen. Aber hier ist die Gliederung von dem Buch. Es ist stets da. Ist das nicht wunderbar? Du findest heraus, genau wer der Autor war, der Apostel Johannes. Du findest den Titel in diesem Buch, die Offenbarung Jesu Christi. Und du kriegst sogar eine Gliederung in diesem Buch. Also ich denke, das ist verständlich, oder? Soll wirklich verständlich sein. Das, was du gesehen hast, ist Kapitel 1. Das, was ist, Kapitel 2 und 3. Und das, was nach diesem geschehen wird, Kapitel 4 bis 22. Okay, die Zukunft, das ist wohl 19 Kapiteln. Das ist das Wichtigste in diesem Buch. Aber nicht vergessen, die Christen damals hatten es nötig gehabt. Was wird geschehen? Und wir heute, wir haben es auch nötig. Es gibt interessanterweise wichtige Ziffern in der Offenbarung. Wie zum Beispiel den Ziffer 12. 12 Apostel, 12 Fundamente in Neuen Jerusalem, 12 Stämme Israels, 144.000 Zeugen in Kapitel 7, das ist 12 mal 12 mal 1000, okay? Alle Grundschüler sollen das wissen, oder? Oder sechste Klasse oder was weiß ich. Als ich in der vierten Klasse war, mussten wir alles auswendig lernen bis zum 12 mal 12, okay? So, ich bin nicht so gut in der Mathematik, aber das kann ich euch sagen. 12 mal 12 ist 144 und mal 1000, 144.000. Eigentlich ist diese Ziffer 12 wichtig in diesem Buch. Zweitens, der Ziffer 10. 10 Tage Drangsal finden wir in Kapitel 2. 10 Hörner des Tiers, 7-mal genannt in der Offenbarung. Dann noch ein Ziffer, 7. Eigentlich das wichtigste Ziffer in diesem Buch. 7 Leuchter, 7 Sterne, 7 Gemeinden, 7 Siegel finden wir, 7 Posaunen, 7 Schale, 7 Könige. Weiß nicht, ob ich alle 7 genannt habe hier. Dann gibt es noch 2. Ziffer, die wichtig sind, 4. Es gibt 4 lebendige Wesen um den Thron Gottes. Es wird von den 4 Winden gesprochen. Es wird von den 4 Ecken der Erde gesprochen. Übrigens, bitte nicht denken, sie haben alle gedacht damals, dass die Erde flach waren. Sie wussten, dass die Erde rund ist. Okay? Das ist ein Mythos von irgendwelchen Menschen, gelehrt und auch in der Schule hörst du das, aber das ist ein Mythos, es ist nicht wahr, okay? Jemand, der nicht weiter als 20 Kilometer von seinem Bauernhof gelaufen ist, er hat sicherlich gedacht, die Welt ist flach, aber praktisch alle anderen haben verstanden, die Welt ist nicht flach, ist rund. 4 Ecken der Erde aber, und das heißt, alles ist umfassend, alles umfassend da, okay, mit dem Ziffer 4. Und dann 3, die Dreieinigkeit oder zum Beispiel, was war, was ist und was sein wird. Interessanterweise, Ziffern sind hier in diesem Buch wichtig. Aber jetzt für die verbleibende Zeit, heute Morgen, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf Kapitel 1, Verse 1 bis 8 richten. Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss, und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Alles, was er sah, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Schaue zu Jesus Christus. Warum? Warum ist dieses geschrieben? Also, diese Schrift ist geschrieben, weil es hier uns gesagt wird, die Erfüllung der Prophetie kommt bald. Habt ihr das bemerkt in Vers 2, dass er sagt, Entschuldigung, Vers 1, was bald geschehen muss. Und dann in Vers 3, denn die Zeit ist nahe. Was kann das bedeuten? Es wird helfen, wenn wir in Matthäus Kapitel 24, Verse 5 und 6 schauen. Matthäus 24, Verse 5 und 6. Matthäus 24, Vers 5 und 6. Es war in der Zeit, Matthäus 24 ist in der Zeit von der Passionswoche, als Jesus in Jerusalem war, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Und in diese Zeit sind sie als Gruppe aus dem Tempel hinausgegangen und Jesus, sein Jünger, haben zu ihm gesagt, schau her, was für große Steine. Und in der Zeit war der Tempel und das Tempelgebiet in Jerusalem das Allerschönste, was es gab in ganz Israel. Aus Marmor gemacht und Gold. Es war sehr herrlich, es war riesig groß und es war herrlich. Vor allem, wenn die Sonne gescheint hat. Und ein Junge hat zu ihm gesagt, schaue her, was für große Steine, was für wunderbare Kunst hier. Und Jesus sagte, ich sage euch, es wird nicht ein Stein aufeinander hier bleiben. Das hat sie schockiert. Und dann haben vier davon, Johannes, Jakobus, Petrus und Andreas, Jesus gefragt, außerhalb der Stadt, wann wird das geschehen? Das hat uns beunruhigt. Herr, wann wird das geschehen? Du bist der König, du bist der Messias, sie haben dich angenommen hier. Aber jetzt sagst du, dass es Zerstörung geben wird. Wann wird das geschehen? Und er erklärt das in Matthäus Kapitel 24 und ich lese in Verse 5 und 6. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und dann kommen wir zurück zu Offenbarung Kapitel 1 und er sagt hier in Offenbarung Kapitel 1, dass es bald geschehen muss. Das heißt, dass einiges, was Jesus bereits gesagt hat, ist bereits geschehen. Der Tempel wurde bereits zerstört. Und jetzt sollt ihr bereit sein, hat Jesus gesagt. Denn das ist jetzt erfüllt und aus dem Weg. Aber jemand sagt, ja, aber jetzt 1900 Jahre später, Jesus ist noch nicht gekommen. Was soll das heißen? Es wird bald geschehen. Und wisst ihr was? Das letzte Wort von Jesus Christus in Offenbarung, Kapitel 22, ist, siehe, ich komme bald. 1900 Jahre, seitdem das Buch geschrieben wurde, 1917 Jahren ungefähr. Was soll das heißen? Und die Antwort, so gut wie wir das verstehen können, ist folgendes. Die Zeit war damals nahe. Wir sind immer noch Gemeinde Jesu Christi. Die Zeit ist immer noch nahe. Das heißt, es könnte zu jeder Zeit passieren. Jesus hat uns nicht vergessen, hat uns nicht übersehen. Er hat uns nicht mit der Welt gelangweilt. Er steht zu seiner Gemeinde. Wir werden das weiterfinden in diesem Buch. Es könnte zu jeder Zeit kommen. Das ist das, was wir verstehen sollen. Es könnte heute passieren. Könnte morgen passieren. Und die Frage ist dann, bist du bereit? Wisst ihr was, Geschwister? Wenn wir über die Prophetie sprechen, wenn wir darüber denken, dann haben wir manchmal die Idee, okay, Zukunft, Punkt, 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 Punkt. Ja, das und das und das, verstehe ich. Ja, ich kann jemand anders erklären, das und das und das. Und dann geht es weiter. Oh Mann, wer kann das zusammenbringen? Und dann denken wir, darum geht es, wenn wir über Prophetie sprechen. Aber ich möchte euch erklären, es geht um mehr als das, wenn wir über Prophetie sprechen. Es geht darum, was ist in deinem Leben los? Es gibt immer eine Anwendung von der Prophetie. Sollen wir verstehen. Das ist richtig praktisch. Und ich möchte, dass ihr mit mir schaut in 1. Johannes. Das ist nicht weit von der Offenbarung, nur ein paar Seiten weiter zurück. Ich möchte vorlesen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 28. Erst Johannes Kapitel 2, Vers 28. Der gleiche Mann, der die Offenbarung geschrieben hat, hat vorher dieses geschrieben. Und er schreibt, und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Die Zeit ist nahe. Siehe, ich komme bald. Und Johannes sagt, bleibt in Jesus, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Und einer sagt, ja, ich weiß, ich schaue Dinge an im Internet, ich soll sie nicht anschauen. Ich weiß, dass das für mich schlecht ist, ich weiß. Wie wäre es, wenn Jesus Christus heute käme und du dabei wärst, das mal zuzuschauen? Wäre peinlich, oder? Oder einer sagt, ich weiß, ich soll anfangen, meine Bibel zu lesen und das hast du seit 2, 3, 4, 5 Jahren gesagt oder länger. Ich soll regelmäßig meine Bibel lesen, ich muss das anfangen. Und wie wäre es, wenn nach diesem Satz Jesus käme? Es wäre etwas peinlich, oder? Und dann gibt es Gewohnheiten in unserem Leben. Und sie sind nicht so gut, sind nicht so schön. Und wir wissen, das soll nicht bei mir sein. Geschwister, ich spreche von mir auch, nicht nur von euch. Und du denkst, ich wusste seit Monaten, eigentlich seit Jahren, das soll ich mal abschaffen. Soll ich mich darauf konzentrieren, das mal abschaffen. Und wie wäre es, wenn du das gesagt hast und einen Monat später ist gar nicht anders als vorher und Jesus in dem Augenblick kommt? Das wäre peinlich, oder? Und manche von uns, wir haben Probleme mit unserer Zunge und wir sind berechtigt, übrigens, was wir sagen. Immer berechtigt sind wir. Und wir sagen Dinge, die richtig hart sind und gemein sind, gegen anderen, hinter den Rücken. Und wie wäre es, wenn gerade als du über einen anderen Bruder in Christus etwas wirklich Hartes gesagt hast, hinter seinem Rücken, und in dem Augenblick Jesus Christus käme? Wäre peinlich, oder? Und das ist der Grund, warum er hier sagt, die Zeit ist nahe. Wir sollen bereit sein. Wir sollen uns freuen, wenn Jesus Christus kommt. Wir sollten dahin schauen, das wird der allerschönste Tag für mich sein, wenn Jesus Christus kommt. Geschwister, ich denke, ich kann auch noch viel lernen von dieser Wahrheit. Jesus könnte zu jeder Zeit kommen. Bin ich dafür bereit? Freue ich mich darüber. Warum geschrieben? Damit du und ich, damit wir einen Segen bekommen. Vers 2. Vers 3. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Sollen verstehen, was Johannes getan hat. Er hat keinen Computer gehabt, okay, kein Laptop. Er hat kein iPad gehabt. Er hat per Hand geschrieben, auf Pergament, höchstwahrscheinlich. 22 Kapiteln, das war eine große Rolle, hat er geschrieben. Und als das an Ephesus kam, es war nur eine Rolle. Und sie haben es ausgerollt und sie haben es vorgelesen. 22 Kapiteln, eine sehr breite Rolle, haben es vorgelesen. Denn das war die einzige Kopie. Und die anderen Geschwister in dieser Gemeinde, und wir wissen aus der Apostelgeschichte, große Gemeinde, ein paar hundert Leute da, wenn nicht 1000, sind gesessen und sie haben es gehört. Denn es gab nur eine Kopie davon. In unseren Zeiten, wenn du etwas bekommen hast, das aus Schrift oder aus Buch oder was weiß ich, und du möchtest das kopieren, und zwar etwas Großes, dann gehst du zu einem Copyshop, nicht wahr? Und sie tun das für dich und sie können sogar das so binden und du kommst zurück mit so etwas. Und das ist schön, dass wir so etwas haben. Damals haben sie einen Copyshop nicht gehabt. Sie haben das gehabt, was man nennt Skriptorum. Und dort haben Professionelle ein Buch auf einer Seite gehabt und auf die andere Seite frisches Pergament. Und sie haben sehr sorgfältig und zwar sehr gut gemacht. So wurden Kopien von der Bibel gemacht. Man musste dafür zahlen und man musste dafür warten. 22 Kapitel. Vielleicht hat es eine Woche genommen, bis das fertig war. So, die meisten Menschen, die dieses gehabt haben, sie waren nicht wie du und ich heute. Sie könnten sich nicht hinsetzen und lesen. Sie mussten zuhören, genau zuhören, was er vorliest. Und hier ist, was Jesus darüber sagt. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was geschrieben ist. Kein anderes Buch in der Bibel spricht so ein Segen auf den Leser aus dieses Buch. Gott wird dich segnen, wenn du hörst oder liest und dann tust. Der Kirchenvater Eusebius stellte in Frage, dass dieses Buch wirklich zu der Bibel gehört. Es gab auch einen Grund dafür. Er glaubte, dass 325, das war seine Lebenszeit, er glaubte, dass der christliche Glaube hat endlich besiegt. Er hat sogar in einer Predigt zu dem Kaiser Konstantinus gesagt, das römische Reich ist das verheißene Königreich Gottes und du bist der Regent in dem Königreich Gottes. Konstantinus war nicht mal getauft in der Zeit. Kein Wunder, dass er keinen Geschmack für die Offenbarung gehabt hat. Aber wir sollen verstehen, es gibt viele Menschen, die die Wichtigkeit von diesem Buch übersehen haben. Ich habe in meiner Bibliothek die ganze Kommentarserie von dem Gelehrten Johannes Calvin, der Reformator. Der war ein großer Mann Gottes. Das möchte ich über ihn sagen. Ein großer Mann Gottes. Es fehlt aber, es hat 22 Bände in meiner Gruppe von Büchern. Es fehlt aber Band 23. Und wisst ihr warum? Weil er über die Offenbarung nicht schreiben wollte. Er fand, das ist zu schwierig zu verstehen. Der große Mann Gottes hat einen großen Segen verpasst. Wir wollen das aber nicht wiederholen. Wir wollen lernen, was Gott uns zu sagen hat. Wer hat es geschrieben? Vers 4. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene aus den Toten und der Fürst der Königin der Erde. Johannes war der Schriftsteller, aber eigentlich ist der Inhalt von Gott selber und nicht von Johannes. Dieses Buch kommt von drei Personen. Von dem, der ist und war und sein wird, das oder und kommt. Das ist Gott. Das ist Gott. Er war immer da und wird immer existieren. Und er möchte damit den Vater bezeichnen und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Was soll das heißen? Sieben Geistern. Später lesen wir von einer Leuchtung mit sieben Lampen. Wenn du in dem Buch im Alten Testament Sakaria liest, dann siehst du, das war der Heilige Geist gemeint. Okay, so hier ist der Heilige Geist. Und dann drittens von Jesus Christus. Warum Jesus als Dritte? Weil er noch mehr über ihn sagen möchte. Erstens, er ist der wahre Zeugnis. Was soll das heißen? Naja, wer kann das tun? Wer ist ohne Fehler, der zeugen soll? Jesus Christus alleine, der Erstgeboren aus den Toten und der Herrscher aller Könige der Erde. Er hat alle Macht. Es mag sein, dass es in dieser Welt böse Herrscher gibt. Jesus Christus aber ist Herrscher überall. Und der Endsieg gehört zu Jesus Christus. Und was er für uns getan hat, es sagt dem, der uns liebt und von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zum Priester, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in Ewigkeit. Amen. Warum Jesus anbeten? Was immer wieder hier vorkommt in diesem Buch. Er ist der Herrscher, Nummer eins. Er ist der Herrscher überall. Er hat immer existiert und wird immer existieren, deswegen. Er ist herrlich, aber noch etwas für dich und für mich. Er hat uns mit seinem Blut erkauft. Du kannst das von keinem anderen sagen. Der große Komponist Johann Sebastian Bach hat eine Regel gesetzt, jedes Mal, dass es ein Kantate gegeben hat, das er geschrieben hat und dann vorgetragen wurde. Viele sagen, dass er der größte Genie in der Musik aller Zeiten ist. Aber als er sein Kantate gegeben hat über Jesus Christus, über den Glauben, den christlichen Glauben, wenn es immer ein Kantate gegeben hat und er das dirigiert hat, hat er es verboten, dass jemand Beifall gegeben hat. Warum? Weil nur Jesus Christus würdig ist unserer Ehre. Denn nur Jesus Christus ist für uns gestorben. Wir wollen beten. Himmlischer Vater,